Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
Und ich bin Jenny Dagen.
Und heute stehen wir als allererstes im Dunkeln. Und zwar im Eingangsbereich des Vivarium. Dunkel ist es aber nur für uns Menschen. Die Aquarien leuchten in den verschiedensten Farben und zeigen eine verwunschene Unterwasserwelt.
Es sind aber nicht Fische oder Quallen, die uns heute interessieren, sondern ein Tier, wo viele Leute meinen, es seien Pflanzen, die Korallen. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen. Die einen sehen ein bisschen aus wie kleine Bäume, andere ein bisschen wie Pilze und nochmal andere sehen aus wie Kugeln mit kleinen Pünktchen drauf. Es gibt über 5'600 unterschiedliche Arten von Korallen. Wir gehen darum in der heutigen Sendung der Frage nach, was eine Koralle eigentlich ist. Dann gehen wir auf Sansibar in eine Unterwasserfarm schauen, wo Korallen gezüchtet werden. Und schliesslich erfahren wir noch, wie ein dreidimensionaler Stern aus Keramik dabei helfen kann, das weltweite Korallensterben aufzuhalten.
Aber als erstes treffen wir im Vivarium den Adrian Babic.
Danke.
Er ist Tierpfleger im Zolli und ausgewiesener Korallenexperte. Er will uns zeigen, wie er Korallen pflegt. Auf dem Weg dorthin erzählt er uns, wenn seine Faszination für die Unterwasserwelt angefangen hat.
Es ist lustig entstanden. Mein Onkel hat das Aquarium verschenkt. Ich habe das etwa mit 8 habe ich das Aquarium angefangen zu pflegen, zusammen mit dem Bruder. Und mit 15 bin ich schon voll Aquarianer gesehen, mit etwa 6 Aquarien im Zimmer. Die Mutter immer im Rücken.
Inzwischen ist die Aquaristik zu seinem Job geworden. Aber auch immer noch ein Hobby geblieben. Auch bei ihm daheim ist die Wohnung voll mit Aquarien.
Von Süßwasser, Brackwasser, auch über Salzwasser spezialisieren tue mich schon effektiv auf Korallen. Also es ist, vor allem dort haben sie mir, gewisse haben mir ein bisschen Spleen angetan. Also es gibt so, die, wo, ist logisch, alles was langsam wächst, was ein bisschen schwieriger ist zum Pflegen, das ist eigentlich immer schön oder das gefällt einem immer. Ich weiß nicht warum das ist, das ist beim Menschen glaub, generell so.
Inzwischen sind wir beim Schauaquarium 23 angekommen. Es zeigt eine wunderschöne Unterwasserwelt mit verschiedensten farbigen Korallen und blauen, gelben und pinken Fischen. Der Adrian Babic macht mit seinem Schlüsselbund eine Tür auf und führt uns sozusagen hinter die Kulissen vom Vivarium. Wir betreten einen kellerartigen Raum ohne Fenster, gehen den Stegen darauf und sehen, dass das Schauaquarium 23 in Wirklichkeit etwa 3-mal grösser ist, als man von außen denkt. Hier im Backstage-Bereich steht man etwas erhöht und schaut von oben ins Aquarium. Überall blubbert es und gurgelt es. Der Adrian Babic nimmt ein grosses Brett, legt es über das Becken und legt mit dem Bauch nach unten drauf.
Jetzt probieren wir hier ein bisschen im Aquarium auszulichten.
Mit den Händen lenkt er ins Wasser und erklärt, was er macht.
Jetzt probieren wir hier auszulichten. Vor allem wichtig ist, dass wir schauen, dass alle Tiere schön umströmt sind bei den Steinkorallen. Ist natürlich ein Unterschied. Steinkorallen sind eigentlich sehr statisch, bewegen sich nicht. Umgekehrt ist es so, eine Weichkoralle bewegt sich, das heisst, sie bricht die Strömung nicht so stark. Und durch das muss man zwischendurch halt auch mal ein bisschen Gärtner spielen oder Steingärtner sogar spielen und Teil rausbrechen oder auch ein paar Parts, die wieder zugewachsen sind, die das Licht verringern, auch die wieder rausbrechen.
Er fischt ein Stückchen von einer Koralle raus, genauer von einer Steinkoralle. Das Stückchen sieht ein bisschen aus wie ein Ästchen von einem Baum mit kleinen Zweigchen, die links und rechts davon rauswachsen. Und auf jedem Ästchen sitzen kleine sternförmige Blüten. Anhand von dem Stückchen Koralle, das Adrian Babic in der Hand hat, lässt sich gut erklären, was eine Koralle eigentlich ist. Jede Koralle besteht aus mindestens 2 Teilen. Der obere Teil, die Blüte, das ist der Polyp. Der Polyp ist ein winziges Tier. Sein Körper sieht ein bisschen aus wie eine kleine Röhre, die obendran noch kleinere Tentakel hat. Mit denen fängt der Korallenpolyp Plankton aus dem Wasser raus und zuckt es dann in seine Röhre rein. Auf einem einzigen kleinen Korallenästchen kann es Dutzende von diesen Polypen haben. Und jeder ist im Prinzip eine eigenständige Lebensform, die für sich selber existieren kann.
Also wenn du mal gerade das Glück hast, es wird gerade gefiltert, ist es sehr, sehr interessant zu schauen, wie die Polypen effektiv, also ich sage jetzt mal extra, die kleinen Schwebeteile effektiv aktiv rausfangen. Also wenn etwas dranbleibt, bleibt es kleben am Tentakel, das geht dann zum Schlund, wird dann eigentlich in Schlund reingenommen und das kann man wirklich sehr schön beobachten.
Am unteren Teil der Koralle sagt man Korallit oder Korallenskelett. Das ist eben der Teil, der aussieht wie ein Ästchen. Damit so ein Korallenskelett entstehen kann, nehmen die einzelnen Polypen Kalk aus dem Wasser auf und bauen sich ihr Skelett gerade selber. Das Skelett wächst dann ständig weiter und kann mehrere Meter gross werden mit vielen tausend Polypen, die darauf leben. So einen grossen Korallenstock sagt man dann Kolonie. Und wenn sich mehrere so Kolonien miteinander verbinden, dann redet man vom Korallenriff. Neben den Steinkorallen gibt es auch noch Weichkorallen. Sie bestehen ebenfalls aus vielen einzelnen Polypen, aber sie bauen kein Kalkskelett. Einer, der sich mit Korallen und Korallenriff besonders gut auskennt, ist der Kurator vom Vivarium, der Fabian Schmidt. Wir haben ihn an einem etwas ruhigeren Ort zum Gespräch getroffen.
Fabian Schmidt, wir haben ja alle schon mal Korallen gesehen und ihre Schönheit bestaunt, wie sie so im Aquarium hocken und so ein bisschen in der Wasserströmung sich bewegen. Und sie sehen dann fast so ein bisschen aus wie Pflanzen. Aber das stimmt ja nicht. Sie sind ja eben keine Pflanzen. Können Sie uns das mal erklären und ein bisschen Klarheit schaffen?
Besucher, denke, die vorbeilaufen, zeigen häufig die Pflanzen da. Das hört man immer wieder. Aber es sind eben keine Pflanzen. Aber der wissenschaftliche Begriff dafür ist Anthozoa, also Blumentiere. Das ist die Klasse, wo Korallen dazugehören. Insgesamt gehört die Klasse zusammen mit den Quallen in den Stamm der Nesseltiere, weil die haben mit den Quallen gemeinsam, dass sie so Zellen haben in der Haut, wo Nesselzellen sind, wo also verschiedenartige Tentakel sind, wo sie können praktisch Beute machen, also kleines Plankton, wo um sie herum schwebt, einfangen und dann fressen. Das ist die Gemeinsamkeit, die sie mit Quallen haben. Aber eben die Klasse heisst Blumentiere, Anthozoa, und das gibt es etwa 5600 verschiedene Korallenarten. Die Klasse ist recht vielfältig. Also unter Korallen verstehen wir meistens dann Steinkorallen, was nur eine Ordnung ist. Vielleicht noch die Weichkorallen, aber es gibt auch Seeanemonen, Scheibenanemonen, Zylinderrosen, Hornkorallen. Also es ist eine recht vielfältige Klasse.
Wenn wir uns jetzt das Korallenriff ja vorstellen, dann schillert das ja meistens in so unterschiedlichen Farben. Aber jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Herr Schmidt, dass das gar nicht Korallen sind, die so farbig sind, sondern sozusagen ihre Untermieter. Können Sie uns mal so ganz grundsätzlich erklären, was passiert da genau? Wer ist da der Untermieter von dieser Koralle?
Das sind sogenannte Zooxanthellen. Das ist nicht eine in sich geschlossene verwandtschaftliche Gruppe, sondern das sind verschiedene Gruppen von Algen, und zwar Mikroalgen, also ganz kleine. Und die nisten sich praktisch in der Haut, in den Zellen vom Wirt, also vom Blumentier, ein. Und geben dann eigentlich die Farbe. Und die betreiben eine Photosynthese. Also die kommen von ihrem Wirt, vom Blumentier, CO2 über. Und sie produzieren in dieser Photosynthese unter dem Licht, darum ist das Licht so wichtig, da tun sie Zucker, Stärke und Aminosäuren produzieren und Sauerstoff, was wiederum dann den Korallen, also dem Wirtstier, zugute kommt. Also sie haben praktisch, tun sich gegenseitig mit den Stoffen beliefern, die sie brauchen. Und weil es eben in den Zellen der Korallen lebt, nennt man es Endosymbiont. Also sitzt im Wirtstier rein. Und Symbiose, weil halt beide einen Vorteil daraus haben. Man sieht es vielleicht ein bisschen auch, wenn man, wir haben auch vorher schon gesagt, Meistens reden wir über tropische Korallenriffe, wo bei 20 bis 26 Grad Wassertemperatur vorkommen. Es gibt auch im Kaltwasserkorallen. Lophelia zum Beispiel ist eine typische Kaltwasserkoralle. Und die kommt bei 120 Grad vor und die kommt auch relativ tief unten vor, wo es nicht genug Licht gibt. Und die hat eben kein Endosymbiont und die sind komplett weiss.
Also das bedeutet eigentlich, wenn ein Korallenriff ausbleicht, das ist eigentlich dann, wenn die Algen ausgezogen ist?
In der Regel ist es so, dass der Zooxanthell viel empfindlicher ist als Koralle selber. Das heisst, wenn die Wassertemperatur steigt, dann stirbt zuerst der Endosymbiont ab. Und weil der eben die Farbe gibt, bleicht Korallen aus. Wenn man dann Korallen in gute Umweltbedingungen bringt, also bessere Temperatur, in dem, also niedrige Temperatur in dem Fall, dann würden sich Korallen erholen und es könnten neue Endosymbionten das besiedeln und Korallen würden weiterleben. Nur wenn das natürlich nicht korrigiert wird, der Umweltparameter, dann können sich auch die Endosymbionten nicht erholen. Und dann bleibt Koralle praktisch ohne Ernährung aus der Photosynthese. Und da stirbt sie langfristig natürlich auch. Aber in der Regel ist der Endosymbiont, der zuerst stirbt. Und wenn sich's dann nicht ändert, dann stirbt auch der Wirt, nämlich Koralle.
Und was bedeutet das denn, wenn Korallen sterben? Beziehungsweise, was für eine Funktion übernehmen denn Korallen in einem Ökosystem?
So ein Riff kann bis zu 2 Millionen Tierarten beherbergen. Das sind jetzt nicht nur Fische, sondern das sind auch ganz viele andere, also Korallen natürlich, Blumentiere, aber auch ganz viele andere Wirbellose, wie Schnecken, wie Muscheln, wie Würmer, findet man alles auch in den Korallenriffen. Und was man auch dazu sagen muss, dass die Korallenriffe nicht einen grossen Teil vom Meer ausmachen. Also wir tun mit dem Meer häufig Korallen assoziieren. Aber wenn man die gesamte Meeresfläche nimmt und dann schaut, wie viel davon ist wirklich Korallenriff, sind wir bei etwa 0,2% von der gesamten Meeresfläche. Also es ist ein sehr geringer Anteil. Der Lebensraum vom pelagischen Ozean, also vom offenen Ozean, wo es gar keine Strukturen gibt, ist viel, viel grösser. Aber der ist eben viel, viel artenärmer. Die Arten konzentrieren sich dort. Es gibt kaum einen Fisch, der nie in seinem Leben mit dem Korallenriff zu tun hat. Also, so Korallenriff dienen auch als zum Beispiel Schulen für Fischarten. Also, dass Jungfische häufig, wenn sie eben jung sind, in Korallenriff auch Zuflucht suchen. Nutzen die Korallen zu ihrem Schutz. Und erst wenn sie grösser sind und nicht mehr so leicht gefressen werden, schwimmen sie raus in den offenen Ozean. Und auch Fischarten wie Barracudas oder Zackenbarsch, die an sich keine Korallen brauchen und nicht in diesem Lebensraum vorkommen. Ein Riffhai zum Beispiel auch, die schwimmen auch in Korallenriff rein, weil sie dort wiederum Nahrung finden können, weil dort dann einfach ein unglaublicher Fischreichtum ist. Von dort her zieht jeder Fisch irgendwie im Verlauf des Lebens wirklich mal ins Korallenriff und sechs nur damit er geht, Beute machen.
In der Korallenriff konzentriert sich also das Leben im Meer, sagt Fabian Schmidt. Ein Riff kann bis zu 2 Millionen Tierarten beherbergen. Darum werden Korallenriff häufig auch als Regenwälder vom Meer bezeichnet. Und genau wie die Regenwälder am Land sind auch Korallenriff vom Aussterben bedroht. Schuld daran, da ist sich die Forschung einig, ist die vom Mensch verursachte Klimaerwärmung und die Verschmutzung der Meer. Der Endosymbiont der Korallen, die Alge, die mit ihrer inneren Gemeinschaft lebt, vertreibt das wärmere Wasser nicht und stirbt. Ohne die Alge wird die Koralle weiss, sie bleicht aus. Es fehlt ihr eine wichtige Nährstoffquelle und auch sie stirbt nach wenigen Tagen oder Wochen. Aber es gibt Menschen, die etwas gegen die Korallenbleiche unternehmen. Wir haben uns auf die Suche nach ihnen gemacht. Und die hat uns zuerst an die ostafrikanische Küste geführt, nach Sansibar.
Sansibar. Schon der Name von diesem Ort tönt nach Sehnsucht und Verheißung. Das schreibt ein bekannter Schweizer Reiseanbieter auf seiner Webseite über die Inseln vor der ostafrikanischen Küste. Die Bilder zeigen ein tiefblaues Meer, weisse Sandstrände und märchenhafte Hotelzimmer mit luftigen Himmelbetten. Aber das zeigt nur eine Seite dieser Insel, die zu Tansania gehört. Die Klimaerwärmung hat grosse Auswirkungen auf diesen Ort, der in den letzten Jahren immer mehr zum Touristenziel geworden ist. Steigende Meerwassertemperaturen gefährden die Korallenriffe vor der Küste von Sansibar.
Es hat immer mal wieder so Heatwaves gegeben. Früher sind die Amixen so 60, 70 Jahre auseinander gewesen. Und in dieser Zeit konnten sich natürlich die Korallenriffe immer wieder erholen.
Der hier redet, ist der Christian Vaterlaus. Er ist Projektleiter von der Umweltschutzorganisation Marine Cultures, die seit ein paar Jahren Zanzibar probiert, das Korallensterben aufzuhalten.
Jetzt in letzter Zeit werden die Abstände zwischen den Hitzewellen einfach zu klein. Und wir denken, dass das klar mit dem Klimawandel zu tun hat. Und das ist eine Klimakatastrophe.
Die Organisation Marine Cultures züchtet in Zusammenarbeit mit einheimischen Korallen und verpflanzt sie ins Riff in der Lagune von Djambiani, einem Ort im Südosten von Sansibar. Er erklärt, was sie genau machen.
Also wir tun eigentlich Korallen in einer Form aufzüchten, also von kleinen Fragment von Korallen, die immer wieder schauen, dass ein gut gewachsener Setzling entsteht. Der ist dann vielleicht 5 cm gross. Und wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist genug robust, um in der Natur zu überleben, kommt er auf, tun wir ihn auspflanzen, also transplantieren auf beschädigte Riffstrukturen. Und so tun wir etwa bis zwischen 8.000 und 10.000 Korallen pro Jahr transplantieren.
Korallen aufforsten. Das tönt mehr nach Gärtnern als nach Tierzucht. Tatsächlich ist es auch ein bisschen ähnlich. Das liegt daran, dass sich Korallen auf verschiedene Arten vermehren können. Einerseits haben sie, wie die meisten Tiere, eine sexuelle Reproduktion mit Eizellen und Spermien. Korallen können sich aber auch durch Fragmentation, also durch Auseinanderbrechen, vermehren. In der Natur passiert das immer wieder. Zum Beispiel, wenn eine starke Welle kommt und ein Stück Korallen abbricht. Wenn die Bedingungen stimmen, dann kann das abbrochene Stück als eigenständige Koralle weiterleben. Aber die kurz aufeinanderfolgenden Hitzeperioden machen die Wiederaufforstung der Korallenriffe extrem schwierig. Man sei 2015 eigentlich gut auf Kurs gewesen, sagt Christian Vaterlaus.
Dann ist aber im 2016 ein El Niño gekommen, also hohe Meerwassertemperaturen, und haben die ganzen Kulturen kaputt gemacht. Plus etwa noch fast 90% der Korallen hier bei uns in der Lagune. Und im 17. haben wir dann alles wieder aufgebaut. Also Korallenform wieder aufgebaut und wieder ein paar tausend Korallensätzchen gehabt. Und dann ist wieder eine Hitzeperiode gekommen. Also eine hohe Meerwassertemperaturen und Bleaching der Korallen. Wir haben dann müssen unser Programm anpassen und schauen eigentlich heute, dass wir eine grösstmögliche Diversität anbringen, also möglichst viele verschiedene Arten von Korallen. Und die Korallen, die es da wirklich heimisch sind, die versuchen wir zu vermehren in der Farm und dann nachher wieder in der Natur auszupflanzen.
Das Verschwinden von der Korallen ist ein grosses Problem. Es hat nämlich nicht nur Auswirkungen auf die Tierwelt, sondern auch auf die Menschen, die an der Küste leben.
Ja, wenn es weniger Korallen hat, hat es weniger Fisch. Die Fische gehen und haben da einfach keine Lebensgrundlage und dann haben das auch die Leute nicht. Also, das ist ein ganz klarer, direkter Zusammenhang zwischen den Proteinen, die da in einem Küstengebiet verfügbar sind, dass es von denen immer weniger gibt. Wenn es weniger Fisch gibt, dann gehen die Leute mehr Muscheln sammeln und alles andere, was man essen kann. Und am Schluss hat es einfach nichts mehr. Wo wir sind, an der Ostküste, der Südostküste von Sansibar, haben wir relativ weit draussen, etwa 3,5 Kilometer, ein grosses Korallenriff, wo die Wellen bricht. Und durch das ist überhaupt das Leben hier an der Küste möglich. Und wenn dort eigentlich das nicht mehr weiter wächst, wird es gefährlich für die Menschen.
Auch der Tourismus könnte zum Problem für die Korallen werden. Beispielsweise, wenn Leute gehen tauchen und mit der Sonnencreme Chemikalien ins Wasser bringen, die für die Korallen schädlich sind. Das Team von Marine Cultures geht darum auch direkt auf Touristinnen und Touristen zu.
Aber es ist tatsächlich so, dass wir Flyers produzieren für die Hotels, die in den Hotels rumliegen, um eigentlich das Verhalten mit dem Meer, ein gutes Verhalten mit dem Meer beschreiben. Wir führen Touren durch, bei uns in der Korallenfarm gehen die Einheimischen hin mit den Touristen, um denen das zu zeigen. Wir machen Schnorcheltouren. Und da gibt es schon die Leute, die dann das wahrnehmen. Die finden das dann schon toll. Auf der anderen Seite ist aber natürlich das Verhalten. Man geht in die Ferien, man fliegt. Man will dann jeden Abend Seafood essen. Das sind belastende Faktoren. Das sind dann oft Leute, die von dem Ganzen nichts wissen.
Marine Cultures ist ein gemeinnütziges Umweltschutzprojekt. Es wird von verschiedenen Privatpersonen, Stiftungen und Organisationen finanziert, seit 2015 auch vom Zoo Basel. Marine Cultures ist sehr divers aufgestellt. In der Projektleitung arbeiten Leute aus der Schweiz wie der Christian Vaterlaus zusammen mit einheimischen Personen für Sansibar. Die Organisation schafft zudem Arbeitsplätze vor Ort. Neben den Korallenfarmer arbeiten vorwiegend Frauen aus Giambiani in einer Schwammzucht, wo Marine Cultures ebenfalls betreibt. Was fasziniert Christian Vaterlaus, der selber gerne taucht am Korallenriff?
Korallenriffe sind sehr zentral und haben mich immer angefangen zu interessieren, weil halt so eine wahnsinnige Dichte von Leben dort ist und du kannst ganz nah dran. Auch zum Teil früher können zum Teil mit grossen Fischen tauchen und die sind nicht weggegangen. Es ist schwierig, irgendwie sonst in der Natur an Tier so nah anzukommen, auf ein, zwei Meter, und denen zuzuschauen oder einem Tintenfisch zuzuschauen, was er macht. Das ist einfach etwas total Faszinierendes. Und es wäre schade, wenn das alles verschwinden würde.
Wir sind wieder zurück im Vivarium beim Adrian Babic. Er ist inzwischen fertig mit der Reinigung vom Schaubecki 23 und zeigt uns verschiedene Korallenfragmente, die er rausgenommen hat.
Das ist jetzt ein Pozilopora damiconis. Okay. Das ist eine Himbeerkoralle. Das ist eigentlich eine einfache Steinkoralle zum Hälteren. Die ist jetzt auf einer Kelchkoralle drauf gesehen. Jetzt ist es halt so, dass meistens beide, wenn es so ein Stückchen abbricht, das Problem ist einfach, dass sie dann große Mutterstock gut beschädigen zum Beispiel. Das ist halt wie bei uns, wenn wir irgendwo eine Infektion haben oder irgendwas Nöckel haben, dann sind wir schon einmal angeschlagen. Und es kann halt sein, dass wenn jetzt noch andere Fremdeinwirkungen kommen, dass die Korallen dann halt effektiv gestresst sind. Also wir schauen wirklich, dass wir da eigentlich ihnen eigentlich immer die besten Begebenheiten können geben, wie nur möglich. Sprich, gutes Licht, gute Strömung, auch dass sie immer schön Platz haben zum Entfalten.
Platz zum Entfalten gibt es im Schaubecki 23 nicht mehr viel. Die verschiedenen Korallen stehen sehr nahe beieinander. Das führt auch bei Korallen zu Konflikten. Sie haben zwar keine Krallen oder spitzige Zähne wie andere Tiere, um ihr Territorium zu verteidigen. Dafür haben sie giftige Nesseln und schädliche Enzyme, die sie an ihre Nachbarn abgeben können.
Die Tiere haben ja eigentlich immer eine Nachbarschaft nebenan. Und die Nachbarschaft wird generell eigentlich ein bisschen bekämpft. Es sind ja alles Gifttiere, also Nesseltiere. Und die machen sich halt gegenseitig das Gewebe kaputt. Und teilweise können das so starke Beschädigungen sein, dass es bei den Steinkorallen zu einer Gewebsnekrose kommen kann. Und das kann dann sein, dass eben auch eine Koralle zum Teil eben ganz nekrotisch grosse Flächen bekommt. Aber man muss eigentlich dort dafür ein bisschen schauen, dass man da nicht zu feste Beschädigungen an den Korallen produzieren oder hervorriefen, auch wenn sie sich gegenseitig bekämpfen in dem Sinn. Man kann sich schon fast wirklich auch wie beim Menschen anschauen. Ich hoffe, man hat auch ein Konkurrenzverhalten da im Nord. Man hat ab und zu Glück und nette Nachbarn, also so ist es nicht.
Damit so ein Meerwasseraquarium im Zolli gedeiht, damit sich verschiedene Korallen, Fisch und andere Lebewesen wohlfühlen, müssen sehr viele Faktoren stimmen. Die Temperatur muss richtig eingestellt sein, die Strömung muss stimmen, der Nährstoffgehalt muss exakt abgestimmt sein. Der Adrian Babic sagt, dass auch im Zolli-Aquarium eine Korallenbleiche könnte passieren, wenn man nicht aufpasst.
Ja, also das Ausbleichen kann über Nacht eine ganze Korallenbank ausbleichen. Das kann am Tag noch gut sein, am nächsten Tag kann man gehen und das kann alles weiss sein. Es ist eigentlich schon noch recht heftig, dass man sieht, wie wenig das es braucht, dass man effektiv einen Auslöser hat oder ein Zündhölzchen hat, wo man das Ganze in Brand setzen kann. Also, ich glaube, man muss einfach ein gutes Auge dafür haben, sehen, oh, da stimmt die Strömung nicht mehr, da stimmt die Seil nicht mehr. Und dann muss man ein bisschen wissen, an welchen Stellschrauben man schrauben, dass die Einheiten nachher wieder stimmen. Und ich glaube, das ist eher ein bisschen vielleicht ein Auge dafür, ein bisschen Gefühl haben. Es ist auch abhängig vom Team. Es ist glaube ich, das gesamte Team, das bei uns wichtig ist, weil ich bin auch angewiesen oder auch andere sind angewiesen auf viele Augen sehen immer mehr. Und ich glaube, wenn wir uns auch gegenseitig die Informationen weitergeben, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man sieht, oh, da ist etwas mal nicht so ganz gehörst, du gestern das ist nicht so gut gesehen, schau noch einmal dort. Wir gehen das einfach mal so weiter und dann weiss man, ich muss vielleicht Achtung geben und ich könnte. Und sicher ist es auch eine Gefühlssache, aber viele Sachen sind auch Erfahrungssachen. Ich glaube, wenn man mal weiss, wie es aussieht, wenn es schlecht ist, und man weiss, wie es aussieht, wenn es gut ist, das ist ein ganz guter oder wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wir haben vorher gehört, dass das Team von Marine Cultures an der Küste von Sansibar Korallenriff aufforstet. Der Christian Vaterlaus hat gesagt, dass sie 8'000 bis 10'000 neue Korallen im Jahr auspflanzen. So lokale Projekte wie Marine Cultures sind enorm wichtig für die Erhaltung der Korallenriffe. Aber auch auf globaler Ebene wird dem Korallensterben nicht einfach zugeschaut. Seit über 20 Jahren forscht Dirk Petersen auf dem Gebiet der Korallenzucht. Er hat vor, zukünftig grosse Flächen von Korallenriffen wieder aufzuforsten. Weil auch er sagt,
die grösste Herausforderung, die wir momentan sehen für das Überleben der Korallenriffe, ist der Klimawandel und die damit einhergehenden erhöhten Temperaturen. Mit stark erhöht spreche ich von wenigen Graden. Ja. Aber Korallen sind eben sehr, sehr angepasst an ihre Umgebung und tolerieren nur ganz geringe Temperaturschwankungen.
Um deren Entwicklung entgegenzutreten, hat Dirk Petersen 2015 die Organisation SeaCore gegründet. Eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA. Forschende von SeaCore arbeiten in den USA, in Deutschland, Curaçao und Mexiko. SeaCore steht für Sexual Coral Reproduction. Und genau um das geht's. Anstatt Korallen durch Abeinanderbrechen zu klonen, entwickelt SeaCore Möglichkeiten, Korallen bei ihrer sexuellen Fortpflanzung zu unterstützen und sie anpassungsfähiger gegenüber den höheren Wassertemperaturen und anderen Umwelteinflüssen zu machen.
Wir bei SeaCore, wir helfen den Korallen, sich wieder erfolgreich fortzupflanzen. Wir geben sozusagen eine helfende Hand von der Befruchtung bis zur jungen Koralle, diese Entwicklungsstadien zu meistern.
Aber wie funktioniert die sexuelle Reproduktion von Korallen genau? Der Dirk Petersen erzählt, dass Korallen einmal im Jahr laichen. Über mehrere Nächte geben sie ihre Eizellen und Spermien ins Wasser ab. Das ist ein unglaubliches Naturschauspiel.
Also ich sehe das Massenlaichen oft und habe es oft gesehen und es ist noch immer ein Wahnsinnsbild und sehr, sehr beeindruckend. Sie müssen sich vorstellen, dass sich die Korallen verabreden. Das heißt, plötzlich sieht man, dass sich bei manchen Arten auf den Polypen Eisspermapakete zeigen. Und dann plötzlich werden die ins Wasser entlassen oder freigegeben und driften so langsam zur Wasseroberfläche. Und das sind dann Millionen davon. Das ist wie wenn es unter Wasser schneien würde, nur in die andere Richtung.
Das faszinierende Naturschauspiel findet bei vielen Korallenarten einmal im Jahr statt, immer um den Vollmond herum und dauert etwa 3 bis 4 Nächte. Die Leute von SeaCore tauchen dann ins Riff und sammeln die Eizellen und Spermien ein. Im Labor findet die Befruchtung statt und in kurzer Zeit entstehen Korallenlarven. Die winzigen und sehr empfindlichen Larven bringen die Forscherinnen und Forscher von SeaCore dann wieder ins Meer. Aber damit sie sich gleich geschützt können entwickeln, werden auch sie dabei unterstützt.
Da haben wir eine Methode entwickelt, die wir im Englischen Crib nennen oder im Deutschen Krippe. Das ist ein großes Bassin, wie ein Swimmingpool, den wir ins Meer setzen. Der schwimmt auf der Wasseroberfläche und das ist so ein Enclosure. Das heißt, dass das Wasseraustausch stattfinden kann durch ganz feines Gitter, aber dass die Larven geschützt sind vor Fressfeinden und sie werden auch nicht verdriftet, zum Beispiel in das offene Wasser.
In der Natur sinken die Larven dann von der Wasseroberfläche auf den Meeresboden und suchen sich einen guten Ort, wo sie sich ansiedeln können. Wenn eine Korallenlarve sich einisch für einen Standort entschieden hat, kann sie nicht mehr weg, weil Korallen auf dem Untergrund festsitzen. Bei SeaCore hilft man den Larven, indem man ihnen gewissermaßen den idealen Boden schon vorbereitet. Die Organisation hat ein Siedlungssubstrat entwickelt, wie der Dirk Petersen sagt. Das sieht etwas aus wie ein faustgrosser, dreidimensionaler Stern mit vier Zacken. Die Sterne heissen Tetrapoden. Und sie sind so konzipiert, dass sich Babykorallen darauf wohlfühlen. Der Dirk Petersen zeigt uns so einen Tetrapod.
Das sieht ein bisschen skurril aus und da sieht man diese Vertiefungen bzw. Erhöhungen. In diesen Strukturen mögen sich Korallenlarven sehr gern ansiedeln, da sind sie etwas geschützt. Eine Larve ist kleiner als ein Millimeter, unheimlich klein, während Korallen Stöcke, Korallenkolonien ja mehrere Meter im Durchmesser erreichen können und Korallenriffe sich wie das Great Barrier Reef über Tausende von Kilometern erstrecken können. Aber alles beginnt mit dieser kleinen Larve, die winzig ist.
Etwa 2000 von diesen Tetrapoden werden dann in die Krippe auf der Wasseroberfläche hineingelassen. Auf einem Tetrapod siedelt sich dann über 20 Korallenlarven an. Das Ziel ist, dass am Schluss eine davon überlebt und zu einer Koralle anwächst. Nach etwa 2 Wochen werden sie dann ins Riff ausgesetzt. Dank dieser Sternform driftet sie nicht im Wasser herum, sondern verhaken sich ziemlich schnell auf dem Meeresgrund. Im Moment setzen Taucher die Tetrapoden noch von Hand ins Riff. Der Dirk Petersen hat aber andere Ziele.
Die Wiederaufforstung von Riffen ist nur praktikabel, wenn sie kosteneffizient durchgeführt werden kann. Also momentan ist zum Beispiel der Kostenrahmen für Korallen, die durch Fragmentation wieder ins Riff zurückgesetzt werden, liegt so bei um die $30 pro Koralle. Unsere Kosten pro Koralle liegen bei $5 bis $10. Und unser Ziel ist es, also unter $1 zu kommen. Das lässt sich nur machen, wenn man eben sehr viele Korallen in kurzer Zeit mit möglichst wenig Manpower ins Riff bekommt. In den nächsten 1 bis 2 Jahren werden wir ein Pilotprojekt starten, wo wir eine größere Anzahl von Tetrapoden von Booten aus ins Riff setzen. Das heißt, durch Taucher kann man eben nur sehr lokal und im begrenzten Maßstab arbeiten. Und wenn wir mehrere tausend Substrate in kurzer Zeit von der Wasseroberfläche aus einbringen können, ist das natürlich wesentlich effizienter. Eine andere Forschungsrichtung ist ein Roboter. Das heißt, dass wir in Zukunft mit Robotern die Substrate setzen können ins Riff.
Wir sind wieder zurück im Backstage-Bereich vom Vivarium beim Schaubecki 23. Im Beitrag haben wir gerade gehört, dass man bei SeaCore auf die sexuelle Vermehrung von Korallen setzt. Wie ist das im Vivarium bei der Koralle von Adrian Babic?
Es ist oftmals, weil wir es nicht extra provozieren im Aquarium, weil es kann das ganze System kollabieren. Weil das Blöde ist meistens, alle Korallen machen es dann aufs Moll abgestimmt. Da geht so viel Eiersperma in ein Becken ab, dass das Becken komplett kippen kann. Oftmals ist es auch so, dass Steinkorallen ein gewisses Alter brauchen, dass das überhaupt funktioniert. Also man sagt eigentlich immer so 10, 15 Jahre alt, bis sie so die ersten Mal adult sind. Und dann könnte so etwas mal passieren. Aber effektiv ist es so, wenn etwas so passiert, man muss wirklich sehr gut wissen, was man macht. Also da muss man wirklich sofort sehen, man muss sofort reagieren. Es kann den ganzen Fischbestand kosten in einem Aquarium. Also es ist nicht unbedingt ganz ohne.
Der Adrian Babic vermehrt seine Korallen im Zolli und daheim vor allem durch Fragmentation, also durch Auseinanderbrechen. Je nach Korallenart muss er dafür tief in die Werkzeugkiste greifen.
Also ich habe Hammer, ich habe Säge, ich nehme es gerade teilweise Trennscheiben für grosse Korallen. Das ist halt immer ein bisschen das Problem, weil alles verbrennen tut. Und in der Wohnung kommt das nicht so gut. Es ist halt, meine Nachbarn denken eh ab und zu ein bisschen, der spinnt. Ein Außerirdischer. Aber es ist effektiv so, dass man eigentlich wie in einer Werkstatt die normalen Werkzeuge braucht. Also von Kneifzangen, Seitenschneider, Schraubenzieher, es wird eigentlich Bohrer, gesägt wird, gekämmert wird natürlich. Also man hat eigentlich effektiv, man hat eigentlich die gesamte Palette, die man in einer Werkstatt verwendet.
Viele Tierpflegerinnen und Tierpfleger haben eine handwerkliche Lehre gemacht, bevor sie zum Zolli gekommen sind. So ist auch der Adrian Babic ausgebildeter Schlosser.
Ja, vielleicht lasse ich einfach den Hammer wegen dem nicht aus der Hand. Nein, es ist ja so. Ich glaube, ja, ich bin doch 15 Jahre fast Berufsschlosser gesehen und habe dort aber auch sehr, ich habe es auch sehr gerne ausgeübt. Also den Hammer konnte ich eben nie sein lassen.
Wir sind schon wieder fast am Schluss der Sendung angelangt. Auch für diese Sendung sind wir wieder im Zolli, gehen Fragen von Besucherinnen und Besuchern sammeln, das mal natürlich im Vivarium. Die Fragen werden beantwortet von Fabian Schmidt und dem Adrian Babic. Und die erste kommt von einer jungen Zolli-Besucherin, die gerne aktiv werden würde im Kampf gegen das Korallensterben.
Was man machen kann, dass sie halt erhalten bleiben, weil die sterben ja jetzt ab und das ist ja nicht gut. Und was kann man da so machen, so daheim oder allgemein? Ja,
ja, ich finde, ich persönlich gebe das immer eine Vierung immer so schön mit, dass eigentlich das Wasser zu schützen. Effektiv. Also ich bin ein wahnsinniger Fan vom Wasser. Ich glaube, das Element ist auch unser Leben. Und ich glaube, in der Schweiz hat man einfach ein bisschen. Man verliert das ein bisschen aus den Augen, weil wir spielen doch schon Toiletten mit Trinkwasser. Und ich glaube, das ist uns nicht wirklich bewusst oftmals.
Ja, und eben bewusster umgehen, weil auch was wir an Wasser oder ins Wasser da gehen, kommt letztlich im Meer auch, wenn die Schweiz selber nicht am Meer liegt. Wenn ich im Meer gehe, tauchen, muss ich mich wirklich mit Sonnencreme einschmieren, wo ich nachher dann ins Meer bringe. Wenn ich dort gehe, schnacheln, eben, was kann ich alles kaputt machen mit meinen Flossen, dass ich dort dann auch sehr viel bewusster bin und halt vielleicht nicht ins allerletzte Paradies, wo noch niemand war, sondern durchaus auch respektieren, wenn es heisst, das ist ein Reservat und dort bitte kein Zugang.
Wie schießen eigentlich Korallen ihre Nesseln ab?
Vielleicht muss man die Korallen vielleicht noch einmal, man muss vielleicht ein bisschen näher gehen. Und dann muss man den Polypen mal anschauen. Und dann bei den Polypen sieht man noch einmal, wie kleine Fangtentakel. Und auf diesen Tentakeln sind noch einmal Strahlen. Also es wird eigentlich Oberfläche wird Oberfläche und es wird Oberfläche. Es wird immer feiner. Und auf diesen kleinen, feinen Strahlen sind dann die kleinen, wie soll ich sagen, Nesselzellen eigentlich beherbergt. Und die haben eigentlich wie der Venusfliegenfall, also die Pflanzen kennen, hat die wie Auslöser dran. Gnydozyl heissen die. Sobald die Gnydozyl eigentlich beriert werden, explodiert die Nesselkapsel eben mit einem Druck von 50 Bar. Also es ist ein unglaublicher Druck, wenn man einmal ein Velopneu aufgepumpt hat und weiss, die Nesselkapsel explodiert so. Und das ist eigentlich auch die schnellste Bewegung, die ausgeführt wird von einem Tier in der Natur.
Wie immer kommen wir zum Schluss der Sendung noch zum Beobachtungstipp. Und der dreht sich das mal um die Frage, wie eigentlich eine Koralle genau aufgebaut ist. Das sieht man im Vivarium zum Beispiel beim Schaubecki 4 bei den Gorgonien. Das ist eine weissliche, fächerartige Koralle. Auf was man dort genau achten sollte, sagt das mal der Fabian Schmidt.
Was wirklich gut ist, wenn man den aufbaut, dass man das praktisch eine Koralle aus vielen einzelnen Polypen dass man sich das einmal anschaut und einmal möglichst versucht, nicht nur Korallen als Ganzes zu sehen, sondern wirklich einen Ausschnitt von der Koralle und dann zu schauen, kann ich auf dieser Korallenoberfläche den einzelnen Polyp sehen, wo praktisch eine einzelne Funktionseinheit ist. Dann versteht man, glaube ich, auch den Aufbau von der Koralle viel besser. Und gerade bei dieser Gorgonie, die Sie erwähnt haben, in dem vierten Becken, einfach mal darauf achten, dass an diesen, praktisch an diesen Ästen, wie so ja, Blumentiere, entsprechend dann Blüten oder Knospen aus diesen Ästen rauswachsen. Und das sind eben die einzelnen Polypen, wo man Tentakel dran sind. Das sind die eigentlichen Funktionseinheiten. Also, dass man nicht nur Korallen als Ganzes und mit den Ästen, sondern wirklich einmal das Detail am Ast versucht, gezielt anzuschauen.
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.